RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Im Tarifkonflikt zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben und der Gewerkschaft Verdi haben sich beide Seiten geeinigt. Kern der Vereinbarung ist ein Lohnplus von insgesamt 430 Euro im Monat über eine Laufzeit von 2 Jahren. Über den Abschluss müssen noch die Gremien beider Seiten abstimmen. Weitere Streiks sind damit aber nicht mehr in Sicht. Die CSU hat als erste der drei Parteien den neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag gebilligt. Die Entscheidung des Vorstands, der Landesgruppe im Bundestag und der Bayerischen Landtagsfraktion war einstimmig. Aus dem Hauptstadtstudio Katja Strippel.
CSU-Chef Söder sagt, das Ja seiner Partei sei gut begründet. Die Vereinbarungen seien gut für Deutschland und gut für Bayern. Jetzt zieht der CSU-Chef die beiden Koalitionspartner am Zug. Die CDU will am 28. April bei einem kleinen Parteitag über den Vertrag abstimmen und die Sozialdemokraten starten am 15. April ihre Mitgliederbefragung. In der Woche ab dem 5. Mai könnte sich Friedrich Merz dann im Bundestag als Kanzler zur Wahl stellen.
Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Metropole New York sind 3 Kinder und 3 Erwachsene ums Leben gekommen. Das teilte Bürgermeister Eric Adams mit. Nach vorläufigen Informationen seien alle Insassen zu einem Besuch aus Spanien angereist und auf einem Rundflug über der Metropole gewesen. Der Hubschrauber ist in den Hudson River gestürzt. Die Ursache des Absturzes war zunächst nicht bekannt. Mehrere Rettungsboote waren vor Ort. Die Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefert, sind offenbar nicht voll einsetzbar. Das geht aus einem internen Papier der Bundeswehr hervor, das WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Anna Klüspies.
Bei 6 von 8 erwähnten Waffensystemen gebe es Probleme. Nahezu kein deutsches Großgerät sei uneingeschränkt kriegstauglich. Laut Experten ist der Krieg in der Ukraine eine Herausforderung für die deutschen Waffensysteme, da sie nicht für einen Drohnenkrieg wie den in der Ukraine entwickelt wurden. Daraus müsse man Schlüsse für zukünftige deutsche Beschaffungsvorhaben ziehen.
In der Fußball-Europa League trennten sich am Abend Eintracht Frankfurt und Tottenham mit einem 1:1 unentschieden. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft eine 0:7 Niederlage gegen Tschechien kassiert. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der diesjährigen Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter: im Laufe der Nacht gibt's vermehrt Wolken. Es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten von 7 bis 4 Grad. Am Tage haben wir mehr Wolken als Sonne. Örtlich sind auch mal kurze Schauer möglich und das bei maximal 13 bis 17 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Das sieht überschaubar aus. Wir haben nur 2 Meldungen. Einmal aus Berlin, die A100 Richtung Wedding. Die ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte schauen Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milad Kupay. Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde. Trumps Hin und Her mit den Zöllen. Meine Güte, die Achterbahnfahrt an den Börsen. Das ist jetzt das Thema zu Beginn dieser Stunde. Denn gestern gab es wieder ein Kursfeuerwerk an den Börsen, könnte man sagen. 8% schoss der DAX zum Start nach oben. Die große Erleichterung nach dem großen Zollrückzieher des US-Präsidenten, der noch Stunden zuvor bekräftigt hatte, er werde seine Politik nicht ändern. Wie man die letzten Stunden in Frankfurt erlebt hat, darüber hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit unserer ARD-Börsenreporterin Heidi Radwilas besprochen. Die erste Frage war: Sind die Verluste der letzten Tage und Wochen mit dem Kursfeuerwerk aufgeholt und ist die Erholung im DAX stabil oder sind da auch ein paar Schnäppchenjäger ausgangs der Kursstelle dabei?
Also man kann grob sagen, dass das, was in den vergangenen Tagen an den Börsen verloren wurde durch den Zollschock, dass das noch nicht ganz ausgeglichen ist. Aber die Richtung, die ist deutlich nach oben. Also beispielsweise in Deutschland beim DAX, auch bei den anderen deutschen Aktienindizes, beim MDAX und beim SDAX geht es nach oben. Und beim DAX ging es sehr deutlich sogar nach oben. Da sind wir mittlerweile bei einem Plus von circa so 5%. Wenn man in Richtung USA schaut, da gab es ja extremes Kursfeuerwerk, so sagt man das ja so schön, weil eben, da waren die deutschen Börsen schon zu, da wurde eben bekannt, dass US-Präsident Donald Trump die sogenannten reziproken Zölle gegen sehr viele Länder der Erde erstmal für 90 Tage aussetzen will. Und da ging es richtig ab an den US-amerikanischen Börsen, hat ja unter anderem den größten Gewinn, der hat der Nasdaq 100 gemacht, über 12%, also ist schon erstaunlich. Und heute geht es aber bei den großen Indizes ein Pön wieder nach unten. Das heißt, da kann man sich jetzt fragen, die einen mögen sagen, na gut, da macht vielleicht irgendjemand jetzt doch noch Kasse, nachdem es so extrem hoch ging. Und andere, die haben schon durchaus auch gesagt, na ja, es bleibt eben am Ende doch der Markt etwas unsicher, sodass manche Leute ja sich doch verabschieden möchten aus dem Aktienmarkt, weil sie der ganzen Chose eben nicht trauen.
Bleiben wir noch auf dem US-Finanzmarkt. Dort waren US-Bundesanleihen zuletzt sehr stark unter Druck geraten und das hat auch die Zinsen für sie erhöht. Haben sich Trump und seine Ökonomen dieses Problem mit ihrer Politik selbst eingeschenkt und könnte das auch seinen Rückzieher mit erklären?
Ja, würde ich definitiv so sehen. Also ehrlicherweise, wenn Sie jetzt sagen, haben Trump und seine Ökonomen sich das eingebrockt, da will ich fast sagen, ja, Trump hat sich das, glaube ich, fast alleine eingebrockt. Ich will gar nicht wissen, was der ein oder andere Ökonom dahinter vorgehaltener Hand so sagt oder wie die sich abends teils die Haare raufen. Denn es ist das Problem seiner erratischen Politik, die kennzeichnet ihn nun mal. Und die sorgt eben dafür, dass dieses permanente Hü und Ho und dieses Auf und Ab dermaßen für Unsicherheit sorgt und das Vertrauen auch in sozusagen die Zukunft dieses Staates und auch der Finanzen dieses Staates einfach stark erschüttert hat zuletzt, sodass eben, ja, auch keine Interesse mehr so groß war an den US-Staatsanleihen oder da Zweifel bestanden, sind die überhaupt noch sicher? Und das hat ja dann immer zur Folge, dass eben die Renditen stark anziehen. Ist auf Deutsch gesagt richtig teuer wird, wenn man sich Geld leihen will. Das müssen die USA, denn die haben viele Schulden. Und ja, das glaube ich, das ist dann wohl auch bei Donald Trump angekommen, dass das einfach nicht geht, dass er sich das nicht leisten kann.
Eine andere Lesart ist die, Trump Jr. zum Beispiel und seine Familienstiftung und alle anderen, die nahe am Präsidenten sind oder seine Börsentipps beherzigen, haben beim Rein-Raus mit Zöllen Kasse gemacht an der Börse, zulasten anderer, versteht sich. Ist das plausibel?
Ja, es gibt zumindest den Vorwurf, die US-Demokraten, einige davon, die lassen sogar das böse Wort des Insiderhandels fallen und fordern, dass man diese ganze Chose untersucht. Die Chose nämlich, dass ja zuerst die Kurse total nach unten gebrochen sind, nachdem eben Donald Trump diese krassen Zölle angekündigt hat, um sie dann kurz drauf wieder zurückzunehmen, was die Kurse dann extrem nach oben hat schießen lassen. Und man fragt sich dann eben von Seiten der Demokraten, ja, wer wusste denn in dem Umfeld von Trump davon? War das wirklich so eine Überraschung, wie es uns allen vorkam? Oder waren da einige dabei, die vielleicht wussten, gut, da geht jetzt was und dann steige ich jetzt ein, zumal ja Trump noch einen Post selber abgesetzt hatte, wenige Stunden bevor er das verkündet hat, dass er die Zölle auf Eis legen will. Und da hat man schon gesagt, war das vielleicht so ein Hinweis, kauft jetzt, und wer das dann gemacht hat, hat viel Geld verdient. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass da irgendwas geplant war, dass da irgendwer von irgendwas wusste. Da gibt es gar keinen Hinweis, 0,0 im Augenblick. Aber die Demokraten fordern eben, das muss sich genau angeguckt werden von der Börsenaufsicht. Und da müssen wir natürlich jetzt gespannt bleiben, was da mal möglicherweise noch rauskommt.
Heidi Radwilas aus dem ARD-Börsenstudio war das in Frankfurt im Gespräch mit Markus Schubert vom NDR. In der EU wurde eine Reaktion auf die amerikanischen Stahl- und Aluminiumimportzölle der USA beschlossen. Sonderzölle auf einige Waren von Erdnussbutter bis Luxusjachten, die kommende Woche in Kraft getreten wären. Gleichzeitig wurde betont, man könnte auch schwerere Geschütze auffahren, sei aber auch zu Verhandlungen bereit, bis hin zum Freihandel. Nun werden die Waffen erst einmal niedergelegt und es wird abgewartet, wie Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt erläutert.
Die Sache ist ganz einfach, sagt EU-Kommissionssprecher Olaf Gill.
We've pushed the pause button. Pause.
Pause. Viel mehr Neues gäbe es zu diesem Zeitpunkt nicht. Keine neuen Erkenntnisse über die Verhandlungsbereitschaft des US-Präsidenten, keine weiteren Beschlüsse. Es gelte lediglich
We've pressed the pause button to allow space for negotiations.
Für Raum für weitere Verhandlungen wird also für 90 Tage auf Eis gelegt das erste Paket von EU-Gegenzöllen auf US-Produkte, für die die Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben hatten. Manches aus diesem Paket, etwa Zölle auf Jeans und Motorräder, hätte bereits ab kommender Woche gelten sollen. Weitere Zölle auf Lebensmittel, Textilien und manche Stahlprodukte dann ab Mitte Mai oder Dezember. All dies wäre eine Reaktion auf die von Trump bereits im März verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium. Und diese Reaktion ist auch noch nicht vom Tisch, so Kommissionssprecher Olaf Gill.
All our instruments are on the table. We want to talk to the Americans.
Alle unsere Instrumente liegen auf dem Tisch. Wir wollen mit den Amerikanern sprechen. Wir wollen Abkommen erzielen, die beiden Seiten zugutekommen. Wir haben ihnen einen 0-zu-0-Zoll angeboten für Industrieprodukte und Autos. Wir glauben, dass wir alle möglichen vorteilhaften Ergebnisse für beide Seiten erreichen können.
Bislang ist der US-Präsident allerdings nicht auf diese Angebote eingegangen. Sein Einlenken bezieht sich nun lediglich auf den pauschalen Zoll von 20% auf Importe aus der EU, wie er sie vergangene Woche auf bunten Tafeln im Rosengarten des Weißen Hauses veranschaulicht hatte. Deshalb sei es gut, dass die EU nun besonnen reagiert, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments, der gerade zu Gesprächen in Washington ist.
Wir haben ja im Moment noch in Kraft illegale Zölle auf Autos und auf Aluminium und Stahl, was in die USA importiert wird. Insofern ist es sinnvoll, jetzt nochmal auch hier das Signal zu geben, wir wollen verhandeln, auch mit einer klaren Frist versehen.
Wenn diese Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen in Kraft treten, kündigte Kommissionschefin Ursula von der Leyen schriftlich an. Zudem laufen in Brüssel die Diskussionen und Vorbereitungen zu möglichen weiteren Gegenmaßnahmen auf Trumpsche Zollpakete ungehindert weiter. Ein anderer Punkt, dem Brüssel sich zunehmend widmen sollte, ist China, sagt Anna Cavazzini, die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament.
Da geht der Handelskrieg ja weiter und eskaliert. Und ich habe einfach große Sorge, dass viele Produkte dann umgeleitet werden und hier auf dem europäischen Markt gedumpt werden. Und da muss die Europäische Kommission viel rigoroser vorgehen, was die Schutzmaßnahmen angeht.
Und überhaupt, auch wenn die pauschalen 20% Zölle für Europa erstmal nicht kommen, der Chaos-Faktor sei ja keineswegs weg, so Daniel Caspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament.
Wir wissen nicht, wie es in den USA weitergeht. Und das heißt, wir müssen dringend unsere eigene Agenda verfolgen, also den Binnenmarkt endlich vollenden in der Europäischen Union. Handelsabkommen abschließen mit denen, die mit uns Handel treiben wollen. Ich denke insbesondere an das Mercosur-Handelsabkommen, an Länder wie Indien, Indonesien, um nur einige Beispiele zu nennen.
Denn auch unabhängig von Entwicklungen der letzten Tage gelte für die EU ja vor allem, betont auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen, klare, vorhersehbare Bedingungen sind für das Funktionieren von Handel und Lieferketten unerlässlich.
Trumps Zollrückzieher und die rasante Kurvenfahrt auf der Börsenachterbahn. Nur Wahnsinn oder auch Methode? Eine Sinnsuche hören Sie jetzt hier mit NDR-Info-Wirtschaftsredakteur Jürgen Webermann. Hier ist sein Kommentar. Bitteschön.
Die Meinung. Nein, einen Masterplan hinter dem Zollchaos, den gibt es nicht. Außer vielleicht, dass Trumps Clique Gelegenheiten schafft und, wer weiß, vielleicht auch nutzt, sich am Auf und Ab der Finanzmärkte schamlos zu bereichern. Wenn Trump nur Stunden vor seiner Zollpause schreibt, jetzt sei eine gute Zeit zu kaufen, dann stinkt es ja geradezu nach Insiderhandel. Schamlos genug wären Trump und dessen Getreuen. Was es aber gibt, ist eine Idee, an die Trump tatsächlich fest zu glauben scheint. Schon 1987, also vor fast 40 Jahren, schrieb er wörtlich: Lasst uns die anderen Nationen besteuern, nicht Amerika. Lasst uns das Handelsbilanzdefizit beenden. Lasst uns dafür sorgen, dass unser großartiges Land nicht von anderen ausgelacht wird. Klingt vertraut, oder? Insofern könnte man sagen, Trump zieht diese Idee jetzt durch. Tragisch für uns alle ist nur, dass er nicht begreift, wie unausgegoren das alles ist. Zölle heizen die Inflation an, es wird auch keine Jobwende geben. Wenn Firmen neue Fabriken in den USA hochziehen sollten, dann werden sie versuchen, so automatisiert wie nur möglich zu produzieren. Sonst wären sie gar nicht wettbewerbsfähig. Die alten Industriezeiten, in denen Papa, diverse Onkels und Cousins am Band der örtlichen Fabrik standen, gutes Geld verdienten und alle irgendwie happy waren, die sind vorbei. Stattdessen gefährdet Trump jetzt die Renten all dieser Menschen. Wir standen gestern kurz vor einer Finanzkrise, in der die Märkte vollends kollabiert wären, weil große Anleger ihre Haut retten mussten und begannen in Panik alles zu verkaufen, was sich zu Geld machen ließ, sogar die eigentlich sicheren US-Staatsanleihen. Trump musste also die Notbremse ziehen. Ob er jetzt endlich begreift, dass er seit Jahrzehnten mit seiner Deutung der Wirtschaftswelt falsch liegt? Wohl nicht. Dafür ist Trump zu sehr in einer Wahnwelt und in seinem endlosen Narzissmus gefangen. Wir müssen ihn also beim Wort nehmen, auch wenn wir ihn für verrückt halten. Und trotz Zollpause weiter auf den Worst Case und auf hohe Zölle vorbereitet sein.
Das war ein Kommentar von Jürgen Webermann. Jetzt ist es 1.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland ist nach den USA in absoluten Zahlen der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und darauf hat auch jetzt Bundeskanzler Scholz nochmal ganz stolz verwiesen. Und auch die neue Koalition nimmt sich in ihrem Vertrag vor. Ich lese mal vor. Die Ukraine werden wir umfassend unterstützen, sodass sie sich gegen den russischen Aggressor effektiv verteidigen und sich in Verhandlungen behaupten kann. Zitat Ende. Vom Sieg über Angreifer Russland ist allerdings nicht die Rede. Funktioniert die Verteidigung mit Waffen aus Deutschland denn? Ein internes Papier der Bundeswehr, das NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, kommt zum Schluss, dass die von Deutschland gelieferten Waffen nicht vollumfänglich einsetzbar sind. Anna Klüspies.
Ende Januar am Bundeswehrstandort Delitzsch in Sachsen. Der stellvertretende Militärattaché der deutschen Botschaft in Kiew ist zu Besuch. In einem Vortrag vor den zukünftigen Führungskräften des Heers spricht er über die Erfahrungen der Ukrainer im Kampf gegen Russland und den Einsatz von deutschen Waffen. Laut einem vertraulichen Protokoll des Vortrags spricht er auch über 8 Waffensysteme, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt und skizziert Probleme, die die Ukrainer mit ihnen haben. In dem Papier, das WDR, NDR und SZ vorliegt, heißt es zum Beispiel zu der Panzerhaubitze 2000:
Hervorragendes Waffensystem, aber so hohe technische Anfälligkeit, dass Kriegstauglichkeit stark in Frage gestellt wird.
Das Flugabwehrsystem Patriot sei ebenfalls grundsätzlich ein hervorragendes Waffensystem, aber auch hier gibt es offenbar Probleme, so der Bericht.
Untauglich für Kriegseinsatz, weil Trägerfahrzeug zu alt und keine Lieferung Ersatzteile seitens Hersteller mehr möglich.
Das Fazit des internen Protokolls: Kaum ein deutsches Großgerät sei uneingeschränkt kriegstauglich. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich auf Anfrage nicht zu dem vertraulichen Papier äußern und erklärte lediglich, dass man sich mit den ukrainischen Stellen zu allen gelieferten Waffensystemen in ständigem Austausch befinde. Auch die Waffenhersteller wollten sich nicht zu den Problemen äußern. Es sind auch weniger die Waffen an sich, die Probleme machten, sondern oft die Instandsetzung und Wartung der gelieferten Waffen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, überrascht das nicht.
Ein Soldat, der 2 Jahre in einem System ausgebildet wird, wartet das System selber, repariert es selber, hat entsprechende Verschleiß- und Ersatzteile mit, von denen man weiß, dass bei Gebrauch die häufiger ausgetauscht werden müssen. Das können die Ukrainer nicht. Das heißt, dass man Material muss über die ukrainische Grenze nach Polen oder in die Slowakei. Dort wird es hergerichtet. Das ist in der Tat nicht gut. Die Antwort wäre, dass unsere Techniker, also die, die das Gerät gebaut haben, oder unsere Soldaten in der Ukraine sozusagen mit dabei sein müssten, um für die kämpfende Truppe das zu reparieren. Das findet aus bekannten Gründen nicht statt.
Aus Bundeswehrkreisen heißt es, die Ukraine sei in einer besonderen Situation. Dadurch, dass westliche Staaten in den letzten Jahren unterschiedliches Gerät geliefert haben, seien die ukrainischen Streitkräfte gezwungen, erheblich zu improvisieren. Es fehle an Erfahrung im Umgang mit den Systemen. Zudem würden die Waffen mitunter auch anders eingesetzt, als etwa bei der Bundeswehr im Kriegsfall vorgesehen war. Dennoch, so heißt es, stünde Deutschland im Kriegsfall wahrscheinlich vor ähnlichen Problemen wie die Ukraine. Ukrainer heute. Etwa wenn es zum Bündnisfall käme und deutsche Soldaten in Litauen in den Krieg ziehen müssten. Eine besondere Herausforderung sind die massenhaften Angriffe unbemannter Drohnen. Ihretwegen muss die Reparatur weiter ins Hinterland verlegt und die Art der Panzerung neu gedacht werden. Für solche Szenarien wurden die deutschen Kriegsgeräte in der Vergangenheit nicht entwickelt. Der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Pavlo Palisa, sieht in den Problemen daher auch Chancen.
Den Vorteil sehe ich darin, dass die Partnerländer, auch Deutschland, die Möglichkeit haben, die realen Kampffähigkeiten ihrer Waffen, ihrer Ausrüstung zu testen, sie an das moderne Gefechtsfeld anzupassen und für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Das heißt, solche Systeme an Waffen und Ausrüstung zu produzieren, die sowohl auf dem aktuellen Gefechtsfeld als auch in naher Zukunft relevant sein werden.
Sarah Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, sieht das ähnlich. Man müsse eng mit der Ukraine über die Erfahrungen mit den Waffensystemen im Austausch bleiben. Und die hohe Ausfallquote bedeutet für sie,
dass wir nicht mehr mit so geringen Stückzahlen denken können, sondern eher davon ausgehen müssen, dass Fahrzeuge auch nach einer Beschädigung eine lange Stehzeit haben, wo sie eben gewartet werden müssen und dass dann eben andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die genutzt werden können.
Deutsche Waffen in der Ukraine. Es wird Thema sein, an diesem Freitag in Brüssel, beim Treffen der Ukraine Defense Contact Group der NATO. Jener Kontaktgruppe aus Unterstützerländern, die sich trifft, um der Ukraine Waffen, Ausrüstung und Ausbildungshilfe zur Verfügung zu stellen.
Der Stichtag.
Und da geht es jetzt um eine prägende Figur der deutschen Arbeiterbewegung. Heute vor 200 Jahren wurde in Breslau Ferdinand Lassalle geboren. Peter Meyer-Hüsing mit einem Porträt.
Ein heißblütiges Temperament, gepaart mit großem Selbstbewusstsein, offenbart sich schon früh bei Ferdinand Lassalle. Als 12-Jähriger fordert er einen Konkurrenten um die Gunst eines Mädchens schriftlich zum Duell heraus. Zum Glück kommt es nicht zum pubertären Waffengang. Der Sohn eines jüdischen Tuchhändlers aus Breslau stürzt sich dann ebenso leidenschaftlich in das Studium der Philosophie und begeistert sich für die Ideen der Frühsozialisten. Bei einem Besuch Heinrich Heines in dessen Pariser Exil ist der Dichter außer sich vor Begeisterung über den Feuergeist.
In diesem 19-jährigen Jüngling sehe ich den Messias unseres Jahrhunderts.
Lassalle liest das Kommunistische Manifest, korrespondiert mit Marx und Engels, ruft während der Revolution 1848 zur Bewaffnung der Bürger auf, was ihm einen kurzen Gefängnisaufenthalt einbringt, und agitiert weiter im Geheimen für sozialistische Ideen. Die Reaktion herrscht nun. Keine gute Zeit für demokratische Reformen und sozialistische Ideen. Nur langsam und verhalten formiert sich erneut eine Arbeiterbewegung. Ferdinand Lassalle spricht bei Bildungsvereinen, propagiert die politische Selbstorganisation der Arbeiter. Er erhält eine Anfrage des Leipziger Vereins Vorwärts, wo man eine überzeugende Führungsfigur sucht. Bei Marx waren sie abgeblitzt, nun antwortet Lassalle.
Der Arbeiterstand muss sich als selbstständige politische Partei konstituieren und das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner dieser Partei machen.
Die Leipziger sind begeistert. Am 23. Mai 1863 konstituiert sich nun in der sächsischen Stadt der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV mit Lassalle als Präsidenten samt umfassender Machtbefugnisse. Der Lyriker Georg Herweg steuert das Bundeslied bei, die Kampfhymne für die Arbeiterbewegung, sich endlich zu organisieren.
Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
Lassalle will den Kapitalismus überwinden durch Genossenschaften der Arbeiter, die gemeinsam produzieren und die Gewinne erhalten. Er ist überzeugt, dass der Übergang zum Sozialismus friedlich und innerhalb des bestehenden Staates erreicht werden kann. Doch aller großen Ideen und schlagkräftigen Organisationen zum Trotz, Lassalle überlebt die Gründung des ADAV gerade mal 18 Monate. Er stirbt dieses Mal tatsächlich in einem Pistolenduell und ja, wegen einer Frau. Zu Lassalles Totenfeier ertönt erstmals die später so populäre Arbeiter-Marseillaise, extra gedichtet für diesen Anlass.
Nicht Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all. Marsch, 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 der kühnen Bahn nun folgen wir, die uns geführt, Lassalle.
Oft als maßlos oder arrogant kritisiert, dann wieder als einer der bedeutendsten Kerle, so Friedrich Engels, geachtet, bleibt seine prägende Rolle für die Arbeiterbewegung in Deutschland bis heute unstrittig. Geboren wurde Ferdinand Lassalle heute vor 200 Jahren.
Der Stichtag von Peter Meyer-Hüsing.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Das war ein harter Kampf, aber er hat sich gelohnt. Eintracht Frankfurt hat sich in der Fußball-Europa League eine gute Ausgangslage erarbeitet für das Viertelfinal-Rückspiel nächste Woche. Im Hinspiel am Abend bei Tottenham Hotspur in London holte die Eintracht ein 1:1. Daniel Hörl hat das Spiel gesehen.
Eintracht Frankfurt verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League. Ringt Tottenham Hotspur beim Auswärtsspiel ein 1:1 in London ab. Hugo Ekitike mit dem frühen Führungstreffer in der 6. Minute ausgeglichen. In Minute 26 durch ein Hackentor von Pedro Perro. Danach Tottenham überlegen. Tottenham mit den größeren Möglichkeiten trifft zweimal die Latte, kann aber nicht zum zweiten Mal netzen. Und deshalb geht es mit einem 1:1 in das Rückspiel kommende Woche im Frankfurter Waldstadion.
Ein kurzer Blick zum niederländischen Fußball. Der trauert um Leo Beenhakker. Der frühere Nationaltrainer der Niederlande ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er betreute die Elftal zwischen 1985 und 86 sowie nochmal bei der WM 1990 in Italien, als die Niederländer das Skandalspiel rund um die Spuckattacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler im Achtelfinale gegen Deutschland verloren. Seine größten Erfolge feierte Beenhakker im Vereinsfußball. Unter anderem holte er als Trainer von Real Madrid Ende der 80er Jahre 3 Meistertitel in Folge. Jetzt in die Handball-Bundesliga. Da hat der SC Magdeburg das Nachholspiel gegen den HC Erlangen deutlich gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich mit 30:19 durch und hat damit weiter alle Chancen auf die Titelverteidigung. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Magdeburg von Beginn an drin in der Partie, führte nach 7 Minuten mit 5:1, zur Halbzeit mit 14:9. Im zweiten Durchgang Magdeburg mit der Schönheit des Handballs und in der 45. Minute beim 24:14 erstmals 10 Tore vor, die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Erfolgreichster Werfer für den SC Magdeburg, Philipp Weber mit 7 Toren. Magdeburg gewinnt das Nachholspiel in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen am Ende deutlich 30:19.
Die Magdeburger bleiben weiter auf Platz 6, haben aber 3 Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Gewinnen sie alle, sind sie ganz oben mit dabei. Außerdem hat Lemgo Lippe gegen den Tabellenletzten Potsdam gewonnen mit 32:23. Die deutschen Tennisfrauen drohen im Billie Jean King Cup die Finalrunde zu verpassen. In der Qualifikationsrunde des traditionsreichen Nationenwettbewerbs, früher unter dem Namen Fed Cup, hat das DTB-Team das Duell gegen Gastgeber Niederlande klar verloren. Weder die beiden Einzel noch das Doppel konnten die deutschen Tennisfrauen für sich entscheiden. Im zweiten Duell geht's schon heute, am Freitag, gegen die Favoritinnen aus Großbritannien. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich fürs Finalturnier im September. Und auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer war es kein guter Tag. Im ersten Test als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai gab es eine klare Niederlage. In Regensburg unterlag das deutsche Team dem Weltmeister Tschechien mit 0:7. Einen Monat vor Turnierbeginn waren allerdings auf beiden Seiten etliche Leistungsträger noch nicht mit dabei, weil in vielen Ligen, wie auch der deutschen Eishockey-Liga, noch gespielt wird.
Das war der Sport hier in der ARD Infonacht mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.29 Uhr mit Juliette Groß. Nach der von US-Präsident Trump verkündeten Aussetzung der meisten Zölle sieht die EU vorerst von Gegenmaßnahmen ab. Neue Zölle auf Importe aus den USA würden ebenfalls für 90 Tage auf Eis gelegt, teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenkleber.
Man wolle Verhandlungen eine Chance geben, so von der Leyen. Sollten diese allerdings nicht zufriedenstellend verlaufen, würden die EU-Staaten reagieren. Trump hatte Zölle von 20% auf Importe aus der EU angekündigt, dann aber für 3 Monate ausgesetzt, da mehr als 75 Staaten um Verhandlungen gebeten hatten. China sei jedoch von der Pause ausgenommen. Hier machte das Weiße Haus klar, dass sich die Zölle auf 145 und nicht auf 125% belaufen. Bei den früheren Angaben seien bereits eingeführte Zölle in Höhe von 20% nicht einberechnet gewesen.
Die Europäische Union und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Das teilten beide Seiten nach einem Telefonat mit. In den Gesprächen soll es demnach um Waren, Dienstleistungen und Investitionen gehen. Auch die Zusammenarbeit in Bereichen wie erneuerbaren Energien solle intensiviert werden, hieß es. Angesichts der unberechenbaren Handelspolitik der USA sucht die EU weltweit nach neuen, verlässlichen Handelspartnern. Die CSU hat als erste der 3 beteiligten Parteien dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Votum von CDU und SPD steht noch aus. Aus Berlin Katja Strippel.
In einer Schaltkonferenz haben sowohl die CSU-Landesgruppe im Bundestag als auch der Parteivorstand und die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag dem Koalitionsvertrag mit CDU und SPD zugestimmt, und zwar einstimmig. Die CDU will am 28. April bei einem kleinen Parteitag über den Vertrag abstimmen, und die Sozialdemokraten starten am 15. April ihre Mitgliederbefragung. Sie soll bis zum 29. April um 23.59 Uhr dauern und digital erfolgen. In der Woche ab dem 5. Mai könnte sich Friedrich Merz dann im Bundestag als Kanzler zur Wahl stellen.
Der italienische Luxusmodehersteller Prada übernimmt den Konkurrenten Versace. Der Mailänder Konzern gab die Vereinbarung offiziell bekannt. Der Kaufpreis liegt demnach bei 1,25 Milliarden Euro. Versace gehört dem US-Konzern Capri Holdings. Mit der Übernahme setzt Prada seinen Expansionskurs fort. Der Zusammenschluss stärkt zudem Italiens Position in der globalen Luxusbranche, die von französischen Konzernen dominiert wird. Das Wetter in Deutschland. Überall trocken, bei Tiefstwerten von plus 7 bis minus 3 Grad. Tagsüber oft dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Am Sonntag im Osten länger freundlich, von Westen her gebietsweise Schauer, 14 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Eine Meldung aus Berlin. Die A100 Richtung Wedding ist zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm bis 5 Uhr gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milat Kupay. In der Debatte über Abschiebungen stehen auch Personen im Fokus, die vom Verfassungsschutz und Polizei als islamistisch eingestuft werden. Meistens sind das eher unbekanntere Personen, kleine Akteure, die von einer Abschiebung betroffen sind. Bayern möchte nun einen Imam abschieben. Josef Römel berichtet.
Er stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, so der Imam Abdullah S. in einem YouTube-Video.
Die Behörden möchten meine Tätigkeit als Imam unterbinden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass meine alle Predigte nicht gegen Grundgesetz verstoßen haben.
Das Video ist Teil einer Online-Petition von Unterstützern, die eine drohende Abschiebung des Imams verhindern wollen. Laut BR-Recherchen gehören auch Personen zu den Unterstützern, die Verfassungsschützer einer islamistischen Strömung zuordnen, dem Salafismus. Das bayerische Innenministerium geht davon aus, dass der aus dem Jemen stammende Imam Personen radikalisiert. Zitat:
Durch seine Rolle als salafistischer Prediger hat er ein Verhalten gezeigt, welches geeignet ist, auch in Zukunft Personen für den Salafismus zu rekrutieren.
Der BR konnte den Imam bis Mittwochabend nicht erreichen. Laut Innenministerium trat er in Nürnberg und München auf. Während die als salafistisch eingestufte Nürnberger Moschee schweigt, antwortet die Münchner Imam Malik Moschee auf Anfrage. Sie berichtet von einem internen Konflikt, der zum Ausschluss eines Vorstandsmitgliedes geführt habe. Man sei umgezogen, stehe für einen modernen und toleranten Islam und folge keinerlei extremistischen Strömungen. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht ist die Moschee nicht mehr aufgeführt. Dem Imam droht jetzt die Abschiebung in den Jemen oder in ein anderes aufnehmendes Land. Im Jemen herrscht Krieg, trotzdem gibt es laut Bundesinnenministerium keinen Abschiebestopp in dieses Land. Bisher wurde der Imam nie straffällig, aber Hans-Jakob Schindler von der Forschungsorganisation Counter-Extremism Project zeigt Verständnis für das harte Vorgehen des Freistaats.
Gewaltaufrufe, Gewaltanwendung, also direkt durch die Person, ist nicht die Voraussetzung einer Gefährdung durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese kann auch durch das gezielte Agieren ohne direkte Gewaltaufrufe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung erreicht werden. Und deswegen ist eben auch eine Ausweisung einer Person, die hochextremistisch ist, durchaus gerechtfertigt.
Die Behörden haben zudem festgestellt, dass Abdullah S. Kontakte zu militanten Islamisten unterhielt. Laut bayerischem Innenministerium wurden in diesem Jahr schon 4 Islamisten aus Bayern abgeschoben. Im vergangenen Jahr waren es 9.
Wirtschaft.
Einfachere Baustandards, verlässliche Förderprogramme, geringere Mehrwertsteuern und mehr Bauland. Das Verbändebündnis Wohnungsbau fordert von der künftigen Bundesregierung ein Maßnahmenbündel, um den kriselnden deutschen Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Denn seit Jahren ist dieser auf Talfahrt. Gestiegene Zinsen, energetische Anforderungen machen Wohnungsbau oft nicht mehr rentabel. Wie die Trendwende erreichbar wäre, das war Thema beim Branchentreffen in Berlin. Johannes Frevel.
Bundesweit fehlten aktuell bereits 550.000 Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen sinke, heißt es in einer Studie, die beim Wohnungsbautag in Berlin präsentiert wurde. Durch anspruchsvollere Bauvorschriften sowie den Zinsanstieg hätten sich die Finanzierungskosten je Quadratmeter Neubau in den vergangenen Jahren etwa verzweieinhalbfacht. Axel Gidaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, resümiert, wegen massiv gestiegener Baukosten hätten 70% der Wohnungsunternehmen den Neubau bereits eingestellt.
Wir brauchen eine Veränderung des Baugesetzbuches, dass es schneller und einfacher wird, Bauland neu auszuweisen. Ohne dieses neue Bauland wird es nicht klappen. Die Anforderung an den Bund, seine Förderung künftig nicht als Spitzenförderung für besonders tolle Bauten zu machen, sondern das, was Regelstandard ist, das zu fördern und damit tatsächlich den bezahlbaren Wohnraum in größerer Menge wieder auf den Wohnungsmarkt bringen zu können.
Die Kritik der Wohnungsbranche: Bisher hätten sich staatliche Förderprogramme auf besonders teure Baustandards gerichtet. Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten kritisiert die Folgen und beschreibt die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt.
Man muss einfach sagen, dass die Menschen mit einem schmalen Geldbeutel im Ergebnis diejenigen sind, die es am schwersten haben, eine Wohnung zu finden. Aber es geht nicht nur um die Menschen, die wenig Geld haben, es geht auch um die Mittelschicht. Wir sind inzwischen da angekommen, dass die Menschen mit einem normalen Durchschnittseinkommen in bestimmten Städten keine Chance mehr haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und das ist dramatisch. Deswegen muss die neue Bundesregierung dieses Thema mit Werbe und Kraft anpacken.
Durch brancheninterne Sparmaßnahmen, etwa durch einfachere Wohnungsbaustandards, könnte zumindest der Trend zu weiteren Baukostensteigerungen gebrochen werden, hofft die Branche. Sie drängt auf sinnvolle Standards, weniger teuren Luxus, der bisher durch Fördervorschriften angeschoben wurde. Deutlich sinkende Baupreise wären drin, sollte die nächste Bundesregierung für den Wohnungsbau den Mehrwertsteuerhebel ansetzen, hofft Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen.
Indem die Regierung den Mehrwertsteuersatz reduziert auf 7%, auf 5% oder sogar auf 0%. Denn eins ist klar, wir zahlen für jeden Stein, für jede Schraube und für jeden Nagel 19% Mehrwertsteuer. Und da ist ein sofort hebbares Potenzial zur deutlichen Absenkung von Baukosten.
Mit einer raschen Trendwende rechnet die Branche vorerst allerdings nicht. Seit der Zinswende sinkt die Zahl der Baugenehmigungen von Jahr zu Jahr.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Zwei Männer, zwei Generationen, eine Geschichte. Avrom Wolf, 37 Jahre alt, aus Melbourne, Australien, und Erhard Polan, 82, aus Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Die beiden haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Sie haben sich weder gesprochen noch getroffen. Ein Ort aber, der sie verbindet, die Feldscheune Isenschnibbe und ihre grausame Geschichte. Vor 80 Jahren, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, wurden hier in einer einzigen Nacht mehr als 1000 KZ-Häftlinge lebendig verbrannt. Erhard Polens Großvater gehörte zu denjenigen, die die Toten beerdigen mussten. Eines der Gräber ist die letzte Ruhestätte des Großonkels von Avrom Wolf, also die erste Person, die wir am Anfang genannt haben. In Stadtland Mensch, der Deutschland-Reportage, berichtet heute unsere Reporterin Doreen Jonas über eine Geschichte von Spurensuche, Aufarbeitung und Verantwortung.
Fast still ist es hier in der Gedenkstätte, oben auf dem kleinen Hügel bei Gardelegen. Nur eine Außenwand steht noch von der Feldscheune des einstigen Gutes Isenschnibbe. Von einer Umgehungsstraße dringt Rauschen herüber. Ein paar Vögel zwitschern in den Frühling. Ansonsten Stille. Was sonst an diesem Ort des Todes? Ich stehe auf einem Ehrenfriedhof im Norden Sachsen-Anhalts. Angelegt hat ihn die US-Armee. Und er erinnert ein bisschen an das Weiße Meer von Grabkreuzen wie in Arlington. So viele Gräber. Über 1000 sind es hier in der Altmark. Ich muss etwas suchen, um dieses eine Grab zu finden. A12-297, das sind die Koordinaten. Oder auch letzte Reihe, erstes Quadrat links. Und da ist es schon, es ist das vierte von rechts. Auf diesem Grab kein Kreuz, sondern an einer weißen Stange ein Davidstern mit der Nummer 108445. Kein Name, keine Geschichte, keine Familie, nur diese Nummer. Fast 80 Jahre lang. Bis Avrom Wolf aus der dritten Generation nach der Shoah in Australien entscheidet, die große Familienfrage zu klären. Was geschah mit Fischel Wolf, seinem Großonkel?
Ich erreiche Avrom an seinem Schreibtisch in Melbourne.
Avrom, can you hear me?
Okay. Seit Kriegsende sucht die Familie nach Fischel. Der Verlust hat sie geprägt, erzählt Avrom. Doch anders als viele Überlebende haben die Wolfs über die Shoah gesprochen. Avroms Großvater mit seinem Sohn, der wiederum mit seinem. Avrom.
It was a devastating loss to know that he had perished in the Holocaust.
Und so war die Suche nach Fischel immer irgendwie präsent. Die letzte Notiz über ihn stammt von 1944 aus einer Krankenbaracke in Auschwitz. Sein Vater recherchiert in Briefen und Dokumenten. Jahre nach dessen Tod setzt Avrom die Suche nach Fischel fort. Im Internet. Und er findet ihn.
I could handle knowing he was dead. I always knew he was going to be dead. I was familiar with the gas chambers.
Ich konnte damit umgehen, zu erfahren, dass er tot ist. Ich kannte Gaskammern, die Gaswagen. Ich weiß viel darüber, was passiert ist. Aber auf diese besondere Geschichte war ich nicht vorbereitet. Zu erfahren, dass Fischel und 1000 andere Opfer in diesem kleinen Dorf mitten in Deutschland so grausam ermordet wurde von ganz normalen Deutschen.
In the center of Germany, and to be so cruelly murdered by normal Germans.
108445, das ist die Nummer, die Fischel Wolf im KZ Mittelbau-Dora erhält. Von dort wird er in den letzten Kriegstagen mit über 1000 anderen KZ-Häftlingen auf einen der berüchtigten Todesmärsche geschickt. Als die Männer schwach und zerlumpt in Gardelegen ankommen, erhalten sie Essen, können sich ausruhen. Für ihr weiteres Schicksal hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, sagt Gedenkstättenleiter Stefan Winzer.
Es greift viel zu kurz zu sagen, die Tatbeteiligten hatten ihre Befehle. Das lässt sich so nicht ansatzweise belegen. Also wir haben nichts dergleichen. Man hätte sie in geordneten Verhältnissen den Menschen übergeben können. Man hätte sie irgendwie zurücklassen können.
Stattdessen wurden sie Opfer eines der grausamsten Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Des Massakers in der Feldscheune Isenschnibbe am 13. April 1945. Ein Massaker mit fast doppelt so vielen Toten wie im französischen Oradour. Doch dieses hier kennt fast niemand. Was ist passiert?
Was klar ist, dass hier in der Umgebung ein etwas abgelegener Ort gesucht wurde. Es wurde aus der Region sehr viel Treibstoff organisiert, die Scheune damit gedrängt, wenn sie so wollen. Und dass man eben dann zu Fuß die Menschen hierher getrieben hat in die Scheune. Und letztendlich gibt es dann die Berichte, dass erste Brandsätze in die Scheune geworfen wurden seien. Am Ende ist wohl sogar ein Panzerfaust zum Einsatz gekommen. Es ist gelungen, einen Teil der Scheune wieder zu öffnen. Und eben Versuch gestartet wurden, zu fliehen. Und das hat dann eben auch nicht zum Erfolg geführt, weil eine sogenannte Postenkette sich um das Gebäude aufgestellt hatte, eben aus verschiedenen Tatbeteiligten, die dann eben tatsächlich auf alle die versucht haben zu fliehen, geschossen haben.
Wer war das?
Jein, es ist eine sehr heterogene Gruppe gewesen, also ist auf keinen Fall allein die SS. Wir wissen, dass Wehrmachtsangehörige beteiligt gewesen waren, sehr viele Zivilpersonen, es gibt HJ-Angehörige. Wir wissen auch, dass die technische Nothilfe in Teilen auch mit beteiligt gewesen war und der Volkssturm.
1016 Menschen sterben in jener Nacht. Eine unfassbare Entgrenzung von Gewalt. Auch für Avrom unbegreiflich.
But I didn't understand how someone who had been sent to Auschwitz, which holds, you know, such a heavy place, within the context of the story of the Holocaust.
Ich konnte nicht verstehen, wie jemand, der, anders als seine Frau und die Töchter, Auschwitz überlebt hat, ein weiteres KZ und ein Todesmarsch, während Deutsche und Russen schon um Berlin kämpften, doch noch sterben musste, Stunden vor der Befreiung. Das ist zu grausam, um es irgendjemandem zu erzählen.
To know that Fischl was only hours, 24, 48 hours away from liberation. It's kind of too cruel to try and tell someone that.
Die Amerikaner sind so nah, man hört sogar schon den Geschützdonner. Doch erst 24 Stunden später nehmen sie die Stadt ein. The Holocaust of Gardelegen titelt damals das Life Magazine in den USA, in Anlehnung an das griechische Wort Holocauston. Brandopfer. Auf einer Schautafel der Gedenkstätte heißt es: Hier sei der Begriff Holocaust zum ersten Mal für ein NS-Verbrechen verwendet worden.
Jahr für Jahr kommen Jugendliche aus ganz Europa im Sommer nach Gardelegen. Auf Initiative des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge informieren sie sich über die Geschichte des Ortes und helfen, die Gräber zu pflegen. Wie Tabea und Greta.
Unbeschreiblich, dieses Grauen, was die Menschen dann noch so kurz vor dem Kriegsende erleiden mussten.
Und es ist schade, dass sowas nicht in den Geschichtsbüchern in der Schule drangenommen wird.
Michna aus Rumänien sagt, wir helfen hier.
Yeah, for peace.
Ihr Opfer ist eine Lehre für uns. Krieg ist niemals eine gute Sache.
Never.
Den Ehrenfriedhof, den die Jugendlichen heute pflegen, haben die Gardelegener selbst anlegen müssen. Auf Befehl der US-Armee. Alle Männer der Stadt ab 16 Jahren müssen mit einem Laken und einem Kreuz zur Scheune gehen, die mehr als 1000 Toten mit eigenen Händen bergen, begraben und eine Verpflichtung eingehen. Wie sein Großvater erzählt Erhard Polan. Ihn treffe ich in seinem Zuhause in Gardelegen.
Oben sein Name Gede, Vorname Albert. Wird damit verpflichtet, während seines Lebens das Grabnummer 230, Reihe 10, Platz C zu pflegen und zu betreuen. Ein Nachfolger wird später ernannt werden als Helfer zur Betreuung und im Falle des Todes oder Krankheit.
Polan und seine Frau Helga sind 82 Jahre alt und wohnen in dem Haus, das ursprünglich Großvater Albert gehörte.
Und wie haben Sie das entdeckt, als Ihr Großvater gestorben war? Oder?
Ja, oben waren da Unterlagen, hier alte von ihm noch Bücher und was so immer so. Und da hatte ich ein Buch genommen und mit ihm auf die Karte raus. Da habe ich die gelesen und habe gedacht, dann aber da, dass die aufgehoben hat noch, denke, die kannst du nicht wegschmeißen.
Im Gegenteil, Polans Pflichtgefühl ist geweckt. Und seine Neugier.
Aber wer es ist, wissen Sie immer noch
nicht.
Nee, ist ein Unbekannter. Ja, da haben Sie keine Nummer mehr feststellen können. Ja, das war sicherlich alles verbrannt gewesen schon.
Ja. Seitdem fahren wir da hoch und pflegen das Grab so weit, wie wir es können. Immer. Hier steht drin ein Nachfolger.
Ja.
Er ist der Nachfolger.
Wir fühlen uns da verpflichtet. Und so eine Schweinereien da passiert sind. Und da habe ich gesagt, da müssen wir uns auch engagieren. Ja. das machen wir auch.
Polans haben auch Fragen. Hat der Opa den Marsch der 1000 ausgemergelten Männer damals gesehen? Vor dem Massaker? Sie kamen ja direkt hinter dem Grundstück vorbei. Hat er in dieser Aprilnacht den Tod gerochen? Fragen hat auch Avrom Wolf. Vor 2 Jahren besucht er zum ersten Mal Gardelegen. Zu Fuß geht der damals 35-Jährige durch die Altmarkstadt. Er will den Gardelegnern ins Gesicht schauen. Warst du einer von denen? Er weiß, dass die Frage nach 80 Jahren absurd ist. Ich möchte von ihm wissen, wie es sich anfühlt, endlich an Fischels Grab zu stehen.
It was mind-blowing.
Da habe ich begriffen, das ist vermutlich das erste Mal, dass jemand aus seiner Familie hier ist. Ich stand dort als erstes Familienmitglied nach fast 80 Jahren.
In diesem Sommer kommt Avrom wieder auf den Friedhof zur Feldscheune Isenschnibbe. Dennoch steht etwas aus. Großneffe Avrom wünscht sich auf dem Grab vor dem Davidstern eine kleine Gedenktafel für Fischel. Er hat ihn gefunden. Er will ihm seinen Namen zurückgeben. Denn Fischel Wolf, geboren am 11. Dezember 1902 in Lodz, ermordet am 13. April 1945 in Gardelegen, ist nicht vergessen.
Stadtlandmensch. Die Deutschland-Reportage heute von Doreen Jonas. Alle Folgen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Jetzt ist es ganz genau 1 Uhr und 51.
Kultur.
Wie jedes Jahr im April drängen sich unzählige Journalistinnen und Journalisten in einem der legendären Kinosäle von Paris, um zu erfahren, welche Filme im Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes laufen werden. Gestern war es soweit, denn am 13. Mai geht es los. Zum 78. Mal findet dann das zweiwöchige Filmfestival langsam an der Croisette statt. Und zum 70. Mal wird die begehrte Trophäe, die Goldene Palme, verliehen. Hoffnungen auf diesen Preis kann sich unter anderem auch eine Kandidatin aus Deutschland machen. Julia Borutta.
Er strotzt mal wieder vor Energie, aber er braucht sie auch. Als Thierry Frémaux seinen Platz vor der Presse im großen Kinosaal des UGC Montparnasse einnimmt, tischt der umtriebige Festivalleiter erstmal eine eindrucksvolle Zahl auf.
Nous aurons vu 2909 longs.
Mein Team und ich werden für die Festivalauswahl insgesamt 2909 Spielfilme angesehen haben. Vor 10 Jahren waren es noch gut 1000. Übrigens, ein Drittel der diesjährigen Einsendungen ist von Frauen gemacht. Und eine dieser Frauen ist die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film mit dem englischen Titel Sound of Falling, koproduziert vom ZDF, wird im Hauptwettbewerb laufen. Er erzählt von 4 Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Dass Frauen wie Schilinski die Festivals erobern, ist für die Präsidentin des Festival de Cannes, Iris Knobloch, ein Gewinn. An Frémaux Seite sagt sie:
Ich bin sehr glücklich, dass da eine Veränderung eingetreten ist, gewaltig und mutig. Frauen werden endlich gehört und das Festival in Cannes ist dafür sehr aufmerksam. Diese Frauen warten nicht mehr darauf, dass man ihnen einen Platz zuweist, sie nehmen sich ihren Platz. Starke Filmemacherinnen bahnen sich ihren Weg, doch gleichzeitig bleibt viel zu tun, um Filmsets zu Orten zu machen, an denen angstfrei und gleichberechtigt gearbeitet werden kann. Das hat gestern erst eine parlamentarische Kommission in Frankreich in einem lang erwarteten Bericht dokumentiert. Darin wird deutlich, dass sexualisierte Übergriffe, Demütigung, Gewalt und Machtmissbrauch in der Kulturbranche an der Tagesordnung sind. Die Chefin dieser Kommission, Sandrine Rousseau von den Grünen, fordert:
Le Festival de Cannes doit être le lieu.
Cannes muss der Ort sein, wo endlich der mentale Umsturz stattfindet, wo man laut und öffentlich sagt, dass sich etwas ändern muss. Ich schicke eine Botschaft nach Cannes. Ihr habt die Verantwortung, allen Betroffenen zu sagen, wir glauben euch und wir wollen nicht mehr, dass die Welt so ist. Ausgerechnet am Eröffnungstag des Festivals, am 13. Mai, wird das Urteil gegen Schauspiellegende Gérard Depardieu ergehen. Er steht wegen sexueller Übergriffe gegen zwei Kolleginnen am Set von Les Volets Verts vor Gericht. Spannend wird sein, ob die diesjährige Juryvorsitzende, Schauspielerin Juliette Binoche, auf die MeToo-Debatte eingehen wird. Künstlerisch jedenfalls werden sie und ihre Mitstreiter die Qual der Wahl haben. Um die Goldene Palme wetteifern internationale Schwergewichte wie der Amerikaner Wes Anderson oder die belgischen Brüder Dardenne, die mit Jeune Mère ein Sozialdrama über junge Mütter vorstellen. Ebenfalls im Wettbewerb sind der preisgekrönte iranische Filmemacher Jafar Panahi und das neue Werk des Horrormeisters Ari Aster Eddington. In der Sektion Un certain regard wird außerdem der neue Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin zu sehen sein. Noch einmal Festivalleiter Frémaux.
Fatih Akin justement a fait un film qui s'appelle Amroum.
Der Film heißt Amroum. Spreche ich das richtig aus? Amroum. Er war ursprünglich gar nicht das Projekt von Fatih Akin, sondern von seinem alten Lehrer Haak Boom. Aber Cannes wäre nicht Cannes, wenn nicht auch die ganz großen Blockbuster zur Aufführung kämen. Natürlich außer Konkurrenz wird Tom Cruise den finalen Teil von Mission Impossible vorstellen. Und die goldene Ehrenpalme kriegt in diesem Jahr Hollywood-Legende Robert De Niro. Kurz gesagt, die Frauen sind auf dem Vormarsch, aber das Testosteron kommt nicht zu kurz.
Standpunkte.
Über den Koalitionsvertrag von Union und SPD wird weiter diskutiert. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was wird zu Recht berücksichtigt und was kommt zu kurz? Unsere Gastautorin jetzt ist Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Sie kritisiert, dass der Osten Deutschlands in dem Papier vernachlässigt werde.
Der Osten kommt so gut wie gar nicht vor. Abgesehen von der Präambel, in der die Ostdeutschen mit warmen Worten gelobt werden, weil sie seit der Wiedervereinigung Außergewöhnliches geleistet haben, wie dort steht. Ich bin selbst aus dem Osten und ich habe gedacht, ist ja schön, dass das mal jemand sieht. Aber ich habe auch gedacht, mir reicht das nicht. Wirklich nicht. Wir Ostdeutschen brauchen keine Urkunden als Transformationsweltmeister. Wir wollen endlich genauso viel verdienen wie die Westdeutschen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum im Osten, Ansiedlung von Behörden, Unternehmen, gut bezahlte Jobs, eine bessere Infrastruktur. Es gäbe wirklich viel zu tun. Nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag. Keine einzige Idee. Und wir wollen endlich an der Macht beteiligt werden. Wir wären gern in Führungspositionen so oft vertreten, wie es unserem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Ein Fünftel der Deutschen sind Ostdeutsche. Im Koalitionsvertrag steht, dass die neue Regierung sich bemühen will, daran etwas zu ändern. Sie hätte selbst die Chance dazu, wenn sie ihre Posten vergibt. 3 bis 4 Ostdeutsche müssten eigentlich Minister werden. Ich finde, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es wirklich an der Zeit.
Die Meinung unserer Gastautorin Wiebke Hollersen. Die Augsburger Allgemeine beschäftigt sich damit, was für junge Menschen drinsteckt im Koalitionsvertrag und kommt zu diesem Ergebnis. Nicht viel.
Immerhin, den Führerschein will die Regierung vergünstigen. Das muss man anerkennen. Echte Generationengerechtigkeit aber ist mehr als ein paar Zuschüsse. Im Falle dieser Regierung hieße das vor allem, zu erklären, wie man die riesigen Schuldenberge tilgen möchte, die man in den kommenden Jahren aufnehmen wird. Die Aufweichung der Schuldenbremse für Verteidigung war richtig, aber abstottern müssen das die kommenden Generationen, also jene, die nicht mehr von der Friedensdividende profitieren werden. Das ist ungerecht.
Die Volksstimme aus Magdeburg widmet sich der Frage, wie der Koalitionsvertrag wohl beim normalen Bürger ankommt.
Auch wenn niemand genau weiß, was Menschen wirklich denken, dürfte diese sehr große Gruppe, die das Land am Laufen hält, aber eher bescheiden lebt, ernüchtert sein. Die Aussagen zu Steuern, Abgaben, Rente, Energiepreisen, Migration und innerer Sicherheit stellen Absichtserklärungen dar, deren konsequente Umsetzung nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit unwahrscheinlich ist und von denen einige auch noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Und der Kölner Stadtanzeiger findet, dass von den zukünftigen Koalitionären zu viele Entscheidungen ausgelagert wurden.
Union und SPD haben das Kunststück fertiggebracht, in dem Schriftstück kleinteilig und oberflächlich zugleich zu sein. Wir werden prüfen, heißt es an gleich mehreren Stellen. Wir werden einen Aktionsplan erstellen. Wir werden ergebnisoffen evaluieren. Der Vertragstext wimmelt von solchen technischen Begriffen, deren einziger Zweck es ist, ungeklärte Streitigkeiten zu vertagen. Bei manchen Themen ist die Uneinigkeit offenbar so groß, dass die Koalitionäre eine Einigung gar nicht erst versuchen. Kommissionen sollen übernehmen, von denen mindestens 17 einberufen werden. Mehr Mut zur Entscheidung hätte den dafür gewählten Volksvertretern gut getan.
Und das waren Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Janine Artist. Und das war der erste Teil der ARD-Infonacht. Hier geht's jetzt weiter mit Birgit Hasselbusch. Ich bin Milad Kupay, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Ab heute wird die marode Ringbahnbrücke auf der A100 am Berliner Autobahndreieck Funkturm abgerissen. Los geht es zum Mittag gegen 12.30 Uhr. Mario Bartsch, RBB 24.
Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was am Dreieckfunkturm genau passiert. Der Abriss soll bis zu 10 Tage dauern. Anschließend muss noch der Strom für die S-Bahn wieder installiert werden. Die Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm ist seit Mitte März in Richtung Norden für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist ein Riss im Bauwerk, der sich vergrößert hatte.
Die CSU hat als erste der drei Parteien den neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag gebilligt. Die Entscheidung des Vorstands, der Landesgruppe im Bundestag und der bayerischen Landtagsfraktion war einstimmig. Aus dem Hauptstadtstudio Katja Strippel.
CSU-Chef Söder sagt, das Ja seiner Partei sei gut begründet. Die Vereinbarungen seien gut für Deutschland und gut für Bayern. Jetzt zieht der CSU-Chef die beiden Koalitionspartner am Zug. Die CDU will am 28. April bei einem kleinen Parteitag über den Vertrag abstimmen und die Sozialdemokraten starten am 15. April ihre Mitgliederbefragung. In der Woche ab dem 5. Mai könnte sich Friedrich Merz dann im Bundestag als Kanzler zur Wahl stellen.
Im Tarifkonflikt zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben und der Gewerkschaft Verdi haben sich beide Seiten geeinigt. Kern der Vereinbarung ist ein Lohnplus von insgesamt 430 Euro im Monat über eine Laufzeit von 2 Jahren. Über den Abschluss müssen noch die Gremien beider Seiten abstimmen. Weitere Streiks sind damit aber erstmal nicht mehr in Sicht. Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Metropole New York sind 3 Kinder und 3 Erwachsene ums Leben gekommen. Das teilte Bürgermeister Eric Adams mit. Nach vorläufigen Informationen seien alle Insassen zu einem Besuch aus Spanien angereist und auf einem Rundflug über der Metropole gewesen. Der Hubschrauber ist in den Hudson River gestürzt. Die Ursache des Absturzes war zunächst nicht bekannt. Mehrere Rettungsboote waren vor Ort. In der Fußball-Europa League trennten sich am Abend Eintracht Frankfurt und Tottenham mit einem 1:1 Unentschieden. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft eine 0:7 Niederlage gegen Tschechien kassiert. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der diesjährigen Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris Levallois mit 63